Radio 3. Das Gespräch.
Ich bin Katrin Heise und ich bin fürs Gespräch auf einen Acker gefahren, auf einen Acker der Brauerei Grube. Das ist eine Solawi, eine solidarische Landwirtschaft in Grube vor den Toren Potsdams. Und wie man nicht nur Gemüse anbaut, sondern wie man es solidarisch anbaut, das erzählt uns Lene Waschke in dieser Stunde. Sie ist von der Brauerei Grube, hat die mitgegründet. Aber nicht nur das, auch wie Gemüseanbau und Schulunterricht zusammenpassen, werden wir mitkriegen. Lene Waschke ist nämlich Lehrerin und unterrichtet seit einigen Jahren nicht mehr im Klassenraum, sondern auf dem Feld. Auf dem Feld, auf dem ich im Moment stehe. Vor mir ein großer Tisch inmitten von eben verschiedenen Gemüseanbauen, die wir nachher noch genauer erklärt bekommen. Ich habe auf jeden Fall zumindest schon mal Sellerie erkannt und an den Bäumen hängen Quitten. Alles andere wird mir noch erklärt werden. Jedenfalls ist Lene Waschke momentan beschäftigt mit einer Klasse. 5-6-Klässler sind das hier, die im Moment eingewiesen werden und deren Unterrichtseinheit hier auf dem Feld mit einem selbstgekochten Essen enden wird. Da sind sie jetzt im Moment gerade dabei.
Theo beißt rein. Was ist es? Rote Beete oder Kartoffeln?
Das sind Kartoffeln. Riech mal, warte.
Ich muss noch von einer Kartoffel abbeißen. Dann haben
das sind Kartoffeln.
Eine Kartoffel? Wo sind die Kartoffeln? Leute, wir haben keine rote Beete.
Lene Waschke, jetzt brauche ich von Ihnen noch die Information, was hier wächst, weil ich habe bisher nur Quitten und Sellerie erkannt.
Das geübte Auge sieht hinterm Sellerie Lauch, danach kommt Weißkohl, Wirsingkohl, Rotkohl, Schwarzkohl. Hinter der zweiten Baumreihe ist das Kohlfeld.
Denn Bäume sind auch immer dazwischen, ne?
Genau, System heißt Agroforstsystem. Es sind immer 12 Meter zwischen den einzelnen Baumreihen. Die Beete mit den immergrünen Wegen. Sieht das gerade jetzt im Herbst traumhaft schön aus.
Das stimmt. Und zwischendurch blühen nämlich auch noch Blumen.
Ja, das sind diese Dauergrünstreifen in den Baumreihen. Da sind Blumen gleich mit eingesät. Was jetzt noch steht, sind, was sieht man noch? Malven, ein paar Sonnenblumen. Vieles ist schon abgeblüht da hinten. Kamillen, Ringelblumen.
Soll also auch noch ein bisschen schön aussehen.
Ja, die Schönheit der Gesamtgestalt steht in der Tat in der Präambel, im ersten Satz unserer Satzung. Also es ist ein Versuch, eine 7-jährige Fruchtfolge. Das heißt, eine Frucht steht erst im 7. Jahr wieder auf der gleichen Fläche. So verhindert man, dass zum Beispiel Schädlinge überwintern und dann früher rausgemeldet, oh, kenne ich, ja, wunderbar, sondern sich erstmal neu orientieren müssen. Und gleichzeitig ist die Fruchtfolge ja ein Garant für Humusaufbau, für Bodenaufbau. Genau.
Und bevor wir jetzt hier in die Tiefen der Solawi, der solidarischen Landwirtschaft eintauchen, würde ich vorschlagen, vielleicht, dass wir uns noch einen Platz suchen, wo wir zwar uns hinsetzen können, während die Kinder hier Essen kochen oder Lauch ernten, habe ich gehört. Wo können wir hingehen?
Also die Kinder gehen am liebsten auf den Steg. Bei dem Wind heute ist es wahrscheinlich sehr laut. Wir könnten uns auf der Toilette verstecken, ist auch ein beliebter Platz, wo es ganz ruhig ist. Da kann man in die Landschaft gucken, der ist nämlich gebaut wie ein Hochstand zum Rausgucken. Da hängt ein Fernglas, verschiedene Gedichtbücher.
Oh, das klingt attraktiv, aber ich würde ein bisschen größeren Platz vielleicht bevorzugen.
Wir gehen in den Bauwagen.
Gehen wir in den Bauwagen, okay. Wir sind im Bauwagen angekommen, sind ein bisschen abgeschottet, aber ich glaube, wir werden noch das eine oder andere vielleicht mitkriegen vom Betrieb hier. Mhm. Also, Lene Waschke, wie groß ist der Betrieb?
10 Hektar.
10 Hektar. Darauf habe ich gesehen, stehen 3 Gewächshäuser, verschiedene Bauwagen. Was haben Sie hier noch?
So als Infrastruktur haben wir vor jetzt 8 Jahren dieses Fleckchen Land übernommen als Brandenburger Sand.
Hier war nichts vor 8 Jahren.
Hier war nichts. Da war ich hier noch nicht. Da war ich noch in Thüringen unterwegs. Aber Matthias hat hier Pädagogik gemacht.
Genau.
Hat als Bauer eben nicht mehr für den Markt wirtschaften wollen, sondern mit Menschen. Und dann pädagogische Projekte gegründet und aufgebaut. Und das erste Stückchen mit Handschlag einem Bauern abgetrotzt, wo die Kinder gesagt haben, wir brauchen jetzt also hier ein Stückchen Land. Wir müssen Kartoffeln anbauen. Und das war der Beginn. Und jetzt ist eine kleine Solawi mit 150 Mitgliedern, sind wir immer noch klein, draus gewachsen. Und verschiedenen Schul- und Kita-Kooperationen, die diese 10 Hektar besiedeln.
Auf was kommt es an bei einer Solawi?
Was gehört zu einer Solawi? Auf jeden Fall Menschen, die Lust haben, ein anderes Verständnis von Lebensmitteln zu leben. Und unsere Solawi-Mitglieder haben viele davon jedenfalls die Idee, dass sie selbst einen Acker haben. Und dass sie selbst einen Bauernhof haben und dass das Gemüse auch vom eigenen Acker kommt. und das unbedingt transparent ist, genau wissen, womit das angebaut wird, dass da keine künstlichen Düngemittel, das wird nicht gekühlt, nicht gespritzt, ja, dass wir mit dem Gemüse und mit den Menschen gut umgehen hier im Betrieb. Also dass das super transparent ist. Selbst die betriebswirtschaftlichen Grundlagen werden einmal im Jahr in der sogenannten Beitragsrunde allen kommuniziert. Zum Beispiel war ein Wunsch letztes Jahr oder vor 2 Jahren, war ein Wunsch aus der Solawi heraus, bitteschön, probiert doch mal Süßkartoffeln aus.
Und, wie ist gelaufen?
Oh, wie ist das? Ich hab das mit einer Schülergruppe als Versuchsfeld gemacht und habe nicht bedacht, dass das ja Schlingpflanzen sind. Also haben wir die ins Gewächshaus unter die Tomaten gepflanzt und dann haben die also ratzbatz, da gab es keine Tomaten mehr, nur noch Süßkartoffeln. Also ist super gelaufen für die Süßkartoffel.
Und schlecht also so. Für die Tomaten.
Genau.
Aber so hat man gleich wieder was gelernt. Und jetzt, wo sitzen die Süßkartoffeln jetzt?
Im Freiland. Also es braucht Menschen, die sozusagen Vertrauen zu ihren Bauern haben, auch einen engen Kontakt, also die davon ausgehen, dass wir im Betrieb wirklich unser Bestes geben und die auch das Bildungskonzept, was wir fahren, mittragen.
Aber das heißt nicht, dass die jetzt mit auf dem Acker stehen und mit anbauen und mit ernten oder sowas, sondern die wollen wissen, ich habe ein Stück Land, das finanziere ich mit oder ich finanziere mit, dass das nach meinen Grundsätzen oder auf die wir uns geeinigt haben, beackert wird.
Es gibt kein Patent auf dieses Format solidarische Landwirtschaft. Es gibt unterschiedlichste Formate.
Aber wie macht ihr es?
Wie läuft die Bauerngrube? Letztendlich sind wir als Betrieb nicht nur das Ackerteam mit den 5 angestellten Gärtnern, freiwilligen Ackerhelfern, Landwirten, sondern verstehen uns als Betriebsgemeinschaft gemeinsam mit unseren Mitessern, man sagen, ja, mit den Gemüseessern in der Stadt.
Die Gemüseesser in der Stadt sind die, die eine Kiste von euch dann immer geliefert bekommen?
Genau. Also es ist wie ein Kaufmannsladen, wir liefern keine Kisten, sondern wir ernten jeden Mittwoch und Donnerstag alles, was so auch geplant ist, über das Jahr hindurch geerntet zu werden und teilen das durch alle Mitglieder. Das heißt, wenn wir ein Jahr haben, wo es eine wunderbare Kartoffelernte gibt, dann gibt es viel Kartoffeln. Wenn wir ein Jahr haben, wo die Gurken zum Beispiel gemickert sind, dann gibt es ein Jahr ohne Gurken. Also wir teilen mit unseren Solawisti oder Solawi-Mitgliedern sowohl das Risiko, dass irgendwas mal nicht gut geht, als auch wir teilen auch Superernten, wenn irgendwas besonders gut geht. Ja, dieses Jahr hatten wir mehrere Wochen lang über 1 Kilo Tomaten wöchentlich pro Ernteanteil. Das ist eine bombastische Ernte.
Und ich habe sie probieren dürfen, die sind wahnsinnig lecker süß.
Genau. Also bestimmt schön. Also wenn man sagt, wenn Sie fragen, wie funktioniert das, das Vertrauen ist eine, würde ich mal sagen, die wesentliche Währung. Weil unsere Solawisti, die verpflichten sich für ein ganzes Jahr monatlich ihren Beitrag zu zahlen. Das heißt, wir setzen uns im November zusammen, planen das nächste Anbaujahr, stellen dann das Budget vor unseren Solawi-Mitgliedern und sagen, wenn jeder von euch durchschnittlich so und so viel bezahlte, dann können wir loslegen, dann starten wir in die neue Anbausaison.
Wie viel ist das immer ungefähr so?
Das solidarische Prinzip bezieht sich eben nicht nur auf das Verhältnis von Bauern zu Verbrauchern, sondern auch auf die Solawi-Mitglieder untereinander. Das heißt, wenn Sie fragen, wie viel ist das ungefähr? Letztes Jahr war der Durchschnitt 98 Euro und das hat dann ergeben, dass einige mit 75 Euro dabei sind, andere mit 150 Euro. So versuchen wir, eine große Bandbreite von Mitgliedschaften zu ermöglichen.
Dass eben auch Leute mit weniger Geld dann eben auch Gemüse hier bei euch mit anbauen lassen, also mitbestimmen. Mhm. Denn das habe ich jetzt eben auch rausgehört. In diesen Runden kann man auch mal sagen, ich möchte zum Beispiel Süßkartoffeln doch mal ausprobieren. Jetzt haben die Leute ja vielleicht überhaupt keine Ahnung, was hier so wächst. Wie wird denn damit umgegangen?
Also der große Luxus ist, dass wir viel Platz haben hier. Insofern haben wir wirklich viel Platz auch für Experimente, für Boden- und Humusaufbau, was so ein großes Steckenpferd und auch eine Besonderheit vielleicht dieser 10 Hektar Solawi ist. Die Gärtner und Landwirte unter den Zuhörern, die wissen, dass 10 Hektar wesentlich mehr ernähren kann als 150 Menschen. Ja, aber durch diese weite Fruchtfolge und durch den Agroforst und Experimente zum Bodenaufbau, ja, brauchen wir den Platz. Und dann sind so eine, ich überlege gerade einen Wein zum Beispiel. Es gab mal eine WG, die wollte unbedingt Wein anbauen. Also haben wir gesagt, wunderbar, hier das Fleckchen stellen wir euch zur Verfügung, probiert's. Das ist schon 5 Jahre her. Jetzt haben 3 von den Weinpflanzen, von dem ganzen Weinstock überlebt. Und aus denen werden jetzt sozusagen resiliente
Weintrauben.
Also so kann dann tatsächlich auch immer wieder auf die Wünsche der ganzen Solarvistis eingegangen werden. Es wird einfach ausprobiert, was hier wächst. Das ist eine fröhliche Angelegenheit und ein großes Abenteuerfeld. Gerade wie man sozusagen unter dem aktuellen Klimaereignissen noch nachhaltig Landwirtschaft machen kann. Das ist super spannend und gut möglich. Also trotz Überschwemmung, trotz Trockenheit haben wir die letzten Jahre steigende Ernten eingefahren, weil unser Boden halt immer besser und immer gesünder wird.
Wir hören hier jetzt im Hintergrund vielleicht gerade eine Gesäge. Also hier wird einfach weitergearbeitet, während wir sprechen, aber ich glaube, wir sind noch gut zu verstehen. Wie würden Sie das Auf und Ab dieser Solar, wie man ist ja auf so vieles angewiesen. Der normale Landwirt ist aufs Wetter angewiesen. Sie sind auch noch angewiesen darauf, dass Solaristen mitmachen, dass Leute ihnen ihr Vertrauen schenken. Was für Wellenbewegungen gab es da?
Sind sukzessive gewachsen. Wir hatten den größten Zulauf in der Corona-Zeit. Hier gab es keine Kontaktbeschränkung, das war alles Open Air. Ne? Jeder konnte mit einer Hacke irgendwo auf dem Acker sich einbringen, einfach durfte draußen sein. Das war schön zu sehen und auch die größte Solidaritätsbewegung. Als die ersten Künstler gesagt haben, die Aufträge fallen weg, sie können das nicht mehr bezahlen, sie müssen austreten, da gab es sofort Stimmen, Mitglieder, die gesagt haben, wir teilen uns das, ja, wir teilen uns rein, bitte bleibt. Das war für die Solawi in der Tat eine gute Zeit, wenn man das so sagen kann, weil diese Rückbesinnung auf den Wert des Zusammenseins, des zusammen etwas Schaffens und auch der Naturverbundenheit, das hatte plötzlich wieder einen sehr großen Stellenwert. Und das haben wir unmittelbar gespürt, sind die Mitgliederzahlen gestiegen, auch die Menschen auf dem Acker waren plötzlich unheimlich viele. Und ziemlich schnell nach Corona waren die Prioritäten auch bei vielen Solawi-Mitgliedern oder bei den Städtern, sag ich mal, wieder anders. Plötzlich das Reisen stand im Vordergrund, dann Investitionen, ne, die was auch immer. Also da gibt es schon große Wellenbewegungen und was wir uns wünschen und wo wir auf einem guten Weg sind, ist die Solawi so zu konsolidieren, dass wir ganz wenig Wechsel haben über die Saison. Abschlüsse und Wechsel. Also, dass die Familien, und das gelingt immer besser, dass die Familien mit ihren Kindern hier reinwachsen, groß werden. Es gibt Kinder, die sagen als erstes Marie-Ia vor Mama.
Marie-Ia, ja. Ja, der Esel.
Der Esel, ja. Und schon ganz kleine Steppkes, die mit den großen Eseln hier durch die Gegend ziehen.
Also das heißt, viele Solawi-Familien kommen dann auch hier aufs Feld und machen irgendwie mit oder gucken sich eben die hofeigenen Esel an und sind irgendwie immer dabei.
Ja, Priorität bei den Kindern. Familie mit Kindern hat immer ein Erlebnis zu schaffen und teilnehmen zu können.
Die sind dem dann auch sehr verbunden hier.
Die Feststellung, dass eine Naturentfremdung sogar eine psychopathologische Komponente hat, ne, das sogenannte Naturdefizitsyndrom, ist ein Phänomen, was halt die natürliche Neugierde, die Bewegungsfreude, den Entdeckungsgeist geschmälert wird, ne, durch fehlenden Kontakt mit der Natur. Und für viele Familien ist das Motiv, dass sie mit ihren kleinen Kindern viel hier sind und Natur erleben und auch sich einbringen. Also die Kinder, die dürfen dann auf dem Traktor mal mitfahren, ja, bei der Kartoffelernte und haben dann ihren Baum, den sie hier besuchen. Also die werden groß halt. Man muss nicht einen eigenen Acker haben, sondern eine Solawi reicht schon aus, um wie ein Bauernkind groß zu werden.
Und da trifft sich dann ja auch, da treffen sich in dieser Schilderung treffen sich eigentlich auch so 2 Seelen, habe ich das Gefühl, in ihrer Brust. Also einmal die Pädagogin, die Lehrerin, also die Pädagogin und dann eben jetzt seit einiger Zeit auch die Bäuerin, bevor wir erfahren, was Lene Waschke erst ins Klassenzimmer und dann schließlich in Lernorte draußen in der Natur gebracht hat. Wollen wir mal den ersten Musikwunsch hören? Sie haben sich 3 völlig verschiedene Sachen gewünscht, aber ich hatte jetzt gerade den Eindruck, dass vielleicht das Solidaritätslied ganz gut passt.
Ja, Kampflieder.
Was war da der Beweggrund?
Also der Beweggrund ist, dass ich ganz aktuell habe ich dieses Lied als Zugabe gespielt gekriegt von dem Orchester meiner Tochter. meinen beiden Töchtern. Und das Solidaritätslied, wir haben das davor gesungen auf der letzten Beitragsrunde der Solawi und davor lange Zeit nicht mehr im Studium, als wir im theologischen Konvikt, wir Ossis, Liederabende mit den Wessis zusammen gemacht haben und wir haben alle Partei- und Kampflieder, alle Strophen noch singen können und von der anderen Seite die lateinischen und Studentenlieder. Und da habe ich schöne Erinnerungen dran. Und Solidarität ist, ob jetzt von Brecht, Weigel oder Hans Wader, glaube ich, hören wir gleich, ne, gesungen. Da haben wir die Währung, die eigentlich mich antreibt, Vertrauen und Solidarität, was ich ja in unserem Brauereikonzept als den Motor erlebe, wie Menschen zusammenkommen, auch unterschiedlichste Menschen.
Da passt das doch jetzt ganz gut, Hans Wader. Also mit dem Solidaritätslied.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen. Vorwärts, nie vergessen, die Solidarität.
Sie hören Radio 3, das Gespräch. Heute hat uns Lene Waschke zu sich in die Solawi, in die Brauerei Grube eingeladen. Wir sitzen am Feldrand in einem Bauwagen und vielleicht kann man ab und zu mal irgendwelche Geräusche hören von Traktoren oder von Sägen, die hier um uns rum. Ich habe gerade gehört, die Arbeit muss auch weitergehen. Arbeit auf dem Bauernhof hört sowieso nie auf, oder? Arbeit auf dem Bauernhof gibt es immer, ne?
Nein, das ist auch keine Arbeit, das ist eine Bestimmung oder eine Erfüllung.
Eine Erfüllung, eine Bestimmung, aber eine, in die Sie nicht reingeboren sind, ne? Also Sie sind 1974 in Greifswald geboren. Was hat Sie geprägt, wenn Sie so zurückdenken?
Ich bin geboren, ich bin als Anja Lene Waschke. Meine Eltern werden nicht glücklich sein, dass ich mich Lene nenne. So habe ich verschiedene, darf ich verschiedene Leben ausprobieren. Mein erstes Leben, meine Kindheit, war eine sehr behütete in Greifswald. Ja, mit meinen Eltern, meinem Bruder, als Kind alle Wege, die möglich waren, auch bestreiten dürfen. Ich habe also Instrumente gespielt, Flöte lange Zeit, in Chören gesungen, bei BSG KKW links außen gespielt, beim Fußball nicht besonders begabt, aber
alles ausprobiert.
Immerhin ausprobiert. Genau, wir hatten einen Kleingarten, habe segeln gelernt. Ja, wenn man an der Küste wohnt, dann kann man das.
Ich habe eben aufgemerkt, als Sie gesagt haben, alle Wege, die möglich waren, habe ich sofort als Wessi gedacht, meint sie jetzt die Beschränkungen in der DDR? Haben die eine Rolle gespielt? Oder?
Eigentlich nicht, sondern dass meine Eltern mir das alles ermöglicht haben. Also Bildung war wir kommen aus einer klassischen bildungsbürgerlichen Familie. Ja, das war das höchste Gut. Also ein Wochenende durften wir im Garten uns schinden und ein Wochenende musste Kulturgut angeschaut werden. Gutshäuser, Burgen, Museen, Ausstellungen.
War das schön?
Ja, also ich genieße das sehr. Ich habe mich auch im Nachhinein noch als sehr privilegiert empfunden. Meine Eltern haben, was ich im Nachhinein als großartig empfinde, nach der Wendezeit, das war 1991, gleich alle Konten, die sie hatten, aufgelöst, also auch die von mir und meinem Bruder, und haben es ermöglicht, dass ich ein Highschool-Jahr mache und haben also ihre eigenen Träume vom Reisen, vom Hausbauen erstmal zurückgestellt. Das zeigt mir im Nachhinein nochmal, ja, was das für einen Stellenwert hat, einfach die Welt sehen, ja, sich zu bilden.
Denn der Regime, politische Situation hat jetzt in Ihrer Kindheit, in Ihrer Familie für Sie spürbar jedenfalls keine Rolle gespielt.
Also mein Vater ist Mediziner, meine Mutter war Ingenieurin. Insofern waren wir schon im Osten privilegiert. Wir waren damals von parteipolitischen Verfolgungen verschont, weil sie in der Kirche waren, nicht weil wir eine besonders religiöse Familie waren, sondern weil man dann von anderen Nachstellungen verschont geblieben ist. Und insofern bin ich durch die DDR-Zeit wirklich recht unbeschadet aufgewachsen.
Aber gleichzeitig höre ich raus, dass so die Wendezeit dann auch doch nochmal auch ein Aufbruch war. Da war sie ja noch keine 20. Also,
da war ich 15.
Ja, genau.
Ja.
Da gab es auch nochmal Aufbruch, dann dieses Highschool-Jahr.
Ja.
Wo waren Sie?
Oh, ich war in Georgia. Das war krass, das war für mich wirklich da war ich 17, dann das erste Mal wo ich aus meiner kleinen Welt, ich habe kein Englisch gesprochen, ich habe Russisch gesprochen. Also ich musste in kürzester Zeit, wenig Englisch, in kürzester Zeit mich dort einleben. War so einsam wie nie und habe das erste Mal sowas wie Armut und Reichtum wirklich gesehen und Rassismus erlebt. Und aber auch Gospel und eine und Lehrer, die Spaß haben an ihrer Arbeit. Das hatte ich damals, für mich war eigentlich der Berufsweg Medizin vorgezeichnet. Was anderes habe ich mir nie vorstellen können. Und in den Staaten habe ich erlebt, wie viel Lust die Lehrer, die saßen plötzlich in Kostümen da, wenn sie einen schlechten Tag hatten und sich irgendwie bei Laune halten mussten. Also was das für einen Spaß machen kann. Und gleichzeitig war die Wendezeit für mich ein bisschen kurz dadurch, weil ich zu 91 dann gleich für ein ganzes Jahr weg war in der prägenden Zeit.
Sind Sie wiedergekommen, da war dann viel geschehen, ne?
Ja, war viel passiert und dann auch an die 2 Jahre oder diese kurze Zeit der Demonstration und des Neuaufbruchs, der hat mich für mein Leben geprägt. Also dieses Bild, da war ich ja 15, aber dass alles plötzlich möglich war. Wir haben in der Schule unseren eigenen Unterricht übernommen. Die Lehrer wussten nicht mehr, was sie überhaupt unterrichten sollten. Also haben wir selbstbestimmt, welche Bücher wir lesen, worüber wir diskutieren. Das hat mich sehr geprägt, dieses einmal den Eindruck zu haben, wie so eine Kinderwelt oder Kinder an die Macht, wie das wirklich funktionieren kann.
Ich sehe Ihre Augen da auch leuchten. Ist da der Wunsch dann, selber Lehrerin zu werden? Also dann durch dieses Erlebnis und durch den Aufenthalt in Georgia und diese Vorbilder, ist da denn der Wunsch Lehrerin entstanden oder hat Medizin abgelöst?
Ja, ich bin noch ganz artig wieder nach Haus gekommen und habe dann mein Abi noch zu Ende gemacht und auch angefangen, Medizin zu studieren. Habe aber gemerkt, dass das nicht mehr passte. Ich habe viel hin und her studiert, also Linguistik und Botanik und ein bisschen Englisch und Literatur. Und so meine Familie sagte so, Kind, jetzt komm mal hier in die Pötte. Und habe zum Glück dann ein Lehramtsstudium abgeschlossen, auch das Referendariat.
Was für eine Lehrerin wollten Sie sein?
Ich wollte schon ziemlich früh eigentlich so nach amerikanischem Vorbild eine Lernbegleiterin, eine Coach sein für die, eine Heimat, eine zweite Heimat für die Kinder. Das hätte ich damals noch nicht so sagen können, aber dieses Bild der fröhlichen zweiten Heimat in der Schule.
Das kollidierte wahrscheinlich so ein bisschen dann mit dem deutschen Schulsystem, oder? Als Sie dann im Alltag waren,
wie ja, ist das? Ich war zum Glück abwechselnd verliebt und schwanger. Insofern habe ich das irgendwie, war ich sehr hormonell so gut eingestellt, um das, um auch das Referendariat zu überstehen.
Also Sie haben am Anfang im Referendariat Ihre Kinder bekommen, Ihre zwei Töchter von denen?
Nee, am Ende. Mhm. Ich habe in der Tat, die Referendariatsausbildung, aber ich habe gut in mir geruht, dass ich wusste, das sind Menschen, die einfach nicht so patent oder entflammt sind, ja, die mich hier ausbilden sollen. Und da
konnten Sie ihnen verzeihen?
Na, den einen habe ich angezeigt, wegen wirklich dreister Inkompetenz, was uns Lehrerausbildung anging.
Die haben ihn angezeigt?
Ja.
Das ist ja, also die hatten dann eben schon eine ziemlich feste Vorstellung, wie es auf jeden Fall nicht sein sollte.
Ja.
Und haben sich dann auch gewehrt.
Ja, na, der hatte einfach also so latent sadistische Züge und das ging dann gar nicht. Und diese Kraft, die habe ich damals schon gehabt, so Unrecht nicht zu ertragen oder jedenfalls irgendwann nicht mehr zu ertragen. Das war aber eine Zeit, wo die Lehrerausbildung wirklich ganz grässlich war. Ich sehe es jetzt in vielen Aspekten schon viel besser. Es gibt eine freie Referendariatsausbildung. Es wird das System bricht aufgrund von Lehrermangel hoffentlich bald zusammen, dass wirklich viel mehr Menschen mit freien Ausbildungen, freien Expertisen und sozusagen der Leidenschaft, gerne Lehrer zu sein, aus dem echten Leben da aufschlagen dürfen.
Dieser Lernbegleiter eigentlich, ne? Diese Lernbegleiterin, die Sie sein wollten. Irgendwann haben Sie das im Lauf Ihrer Lehrerinnenzeit dann ja auch so verwirklichen wollen. Also eben raus aus dem Schulsystem und Sie haben Schulen gegründet.
Ja, mitgegründet. Ich habe immer wieder gute Mentoren mir auch gesucht, aber auch gefunden. Und als jüngere Lehrerin habe ich maximal ein Dreivierteljahr in einer Schule ausgehalten, bin so in einem Schulsystem, das war dreimal habe ich die Schule gewechselt als sehr junge Lehrerin und bin dann auf Margit Rasfelds Evangelische Schule Berlin Zentrum gestoßen. Vorher hatte ich mich schon bei der ESPM, Evangelische Schule Berlin Mitte, als Lehrerin beworben weil die bei uns um die Ecke war und meine Tochter sollte eingeschult werden und ich konnte da mit dem Fahrrad hinfahren. Und
also da höre ich raus, Greifswald, Sie haben dann inzwischen auch in Berlin gewohnt. Also da haben Sie eine Schulgründung mit vorangetrieben, weil die Ihren Vorstellungen näher kam.
Ja, die erste Gründung, die ich mit initiiert habe, war in Berlin ein Kindergarten. Da gab es keine Kindergartenplätze damals. Jetzt sieht es anders aus. Gibt es heute auch noch. Schönen Gruß an die Rosinante in der Strelitzer Straße. Und danach habe ich in Margit Rasfelds Vision noch gar nicht so sehr die Schule gesehen, sondern wirklich dieses Menschenbild. War da Hals über Kopf verliebt in die Idee, was Schule leisten kann, nämlich die Kinder nicht zu beschämen, sondern einen Rahmen zur Verfügung zu stellen, wo sie fröhlich ihren Neugierden nachgehen können, um dabei in ihre Kraft zu kommen und zu entdecken, was für eine Power, was für eine Kraft in ihnen steckt. Und da haben wir damals wirklich alles möglich gemacht. Also dass die Kinder am Anfang ihre Haustiere mitgebracht haben, weil sie die nicht alleine lassen konnten oder den Platz brauchten, bis hin zu Unterrichtsfächern, die damals in der Berliner Landschaft noch ganz neu waren, ja. Projektherausforderungen, Verantwortungslernen.
Die Schülerinnen und Schüler 3 Wochen auf sich selbst gestellt, einer Aufgabe nachgehen, genau. Und Berlin verlassen müssen.
Ja, eine Herausforderung finden müssen. Und damals hat Margit Rasfeld uns, unser junges Lehrerteam, mit ihrer Entschlossenheit und ihrer, ja, wie sagt man, mit ihrer Sicherheit uns losgeschickt. Und ich bin in diesem Fahrwasser dann an vielen Schulen gewesen und habe mit einer ähnlichen Sicherheit und Überzeugungskraft gewirkt.
Warum haben Sie die Schule immer wieder gewechselt?
Oh, das hatte familiäre Gründe. Mein erstes Leben mit meinem Mann, auch Mediziner. Er hat halt, wie das so ist, wenn die Mediziner Karriere machen, dann müssen die ständig die Städte und die Kliniken und Krankenhäuser wechseln. Und ich als Lehrerin konnte überall gut arbeiten und überall war was zu tun. Überall mussten Schulen entweder aufgebaut oder entwickelt werden. Ja, das habe ich eine ganze Weile gemacht. Deshalb bin ich von Rostock über Berlin nach Jena gezogen. Mhm. Und jetzt aber hier und bin noch nie so lange an einem Ort wie jetzt.
Das waren meistens dann Reformschulen. Also Schulen, die ein anderes Konzept hatten.
Unterschiedlich. Also mein sehnlichster Wunsch eigentlich, immer einen Fuß in die staatlichen Schulen reinzukriegen, weil da natürlich auch die Kinder sind, die es am bitternötigsten haben. Gleichzeitig ist es notwendig, Modelle zu schaffen, die erstmal sichtbar werden. Und das bietet sich an Reformschulen natürlich viel besser an.
Also Beispiel geben. Das zeigt ja mir aber, dass Sie doch ziemlich risikobereit und mutig und vielleicht auch kampfeslustig, der Begriff kommt mir jetzt so in den Kopf, ist vielleicht nicht so passend, aber auf jeden Fall mit einer ganzen Menge Power immer losgehen.
Ja, also wer weiß, wie lange ich noch spüre ich die Kraft, ja. Aber ich bin jetzt 50, wer weiß, was kommt, jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Ja, ob ich besonders mutig bin oder abenteuerlustig. Also das würde ich sagen, diese Sicherheit oder diese starken Wurzeln, die habe ich auf jeden Fall schon von frühester Kindheit halt so mitgekriegt, dass ich zu allen Abenteuern bereit bin und auch scheitern kann und dann immer wieder auch aufgefangen werde. Ich habe da bin da sehr, sehr beschenkt und kann da sicherlich vieles auch von weitergeben. Was mir in der Tat eine große Kraftquelle ist, ist die Arbeit als Pädagogin, als Lehrerin und auch als Gastgeberin auf dem Hof hier.
Hier in der Brauerei Grube eben mit dem Lernort, den wollen wir auch noch genauer kennenlernen, den Lernort, wie das sich das eigentlich so anfühlt. Aber um das verwirklichen zu können, mussten Sie ja erstmal aus dem Schulsystem raus. Sie haben Ihre Verbeamtung zurückgegeben und sind jetzt freie Lehrerin.
Ja, ich habe die pausiert jetzt schon im 5. Jahr. Immer noch in der Hoffnung, dass sich ein Weg auftut, dass das staatliche Schulsystem mich mit meinem Profil und mit meinem Einbringen möchte oder einen Platz gibt. Als selbstständige Lehrerin bin ich jetzt schon im 5. Jahr unterwegs. Und Sie haben das ja gesehen, es ist auch hier noch viel Baustellen. Und es ist so viel zu tun, ich wüsste gar nicht, ob ich, wenn ich angestellte Lehrerin wäre, ob ich das dafür die Zeit und Muße hätte.
Ich glaube, den Lernort wollen wir noch mal ein bisschen genauer kennenlernen. Und da machen wir vielleicht vorher eine Musikpause noch mal. Welche Musik würde jetzt passen?
Jetzt wäre passend eine Musik, die mich an mein langes Familienleben mit viel Musik zu Hause erinnert. Mein Mann, Ex-Mann, hat auf Wunsch mir immer die Goldberg-Variationen von Bach vorgespielt und die Kinder später dann mit Cello und Geige dort eingestimmt. Und jetzt sind die Kinder nicht nur aus dem Haus, sondern auch die Musik muss ich mir anders suchen. Insofern wünsche ich mir die. Ja, Bach, immer Bach.
Dann hören wir jetzt die Goldberg-Variation und zwar vom Webern-Trio Frankfurt, gewünscht hier von Lene Waschke. Wir hatten den zweiten Musikwunsch, die Goldberg-Variation, den zweiten Musikwunsch hier im Gespräch auf Radio 3 von meinem Gast von Lene Waschke. Wir sind da zum Gespräch nicht ins Studio gegangen, wir sind zum Gespräch in einen Bauwagen gegangen, mitten in den Feldern der Bauerei Grube. Wir sind nicht zu Hause in ihrem Bauernhaus, aber das ist gar kein Bauernhaus so, sondern das ist das alte Gasthaus von Grube, stimmt's, was jetzt so zum Bauernhof geworden ist?
Also das ist eins der ältesten Häuser in Grube vor den Toren Potsdams. Das sind bis Park Sanssouci vielleicht 2-3 Kilometer. Das ist ein alter Kosetenhof. Also der König hat Bauern Land gegeben, damit sie sich da selbst versorgen konnten. Ein alter Bauernhof und irgendwann haben sich wahrscheinlich die Bauersleute verstritten und der eine wollte einen Gasthof anbauen und der andere eine Landwirtschaft weiter betreiben. Insofern sind wir nur so eine Chimäre, beides. Der Vorteil ist, es ist direkt eingebunden in den Potsdamer Nahverkehr, also direkt also gut erreichbar. Der Nachteil ist, es ist gut erreichbar, beides. Insofern haben wir dann, ist die Hofstelle, ist eine landwirtschaftliche Hofstelle mit Anzuchthaus, mit Ställen, mit Werkstätten und gleichzeitig einen kultureller Treffpunkt. Wir haben also für die Kultur- und Bildungsarbeit einen Verein gegründet. Wir verbinden halt beides, Landwirtschaft, Bildung, Kultur, alle drei Sachen und haben dafür einen Verein gegründet, der die Hofstelle und den Acker bespielt als Treffpunkt für Bildungsarbeit, für Seminare, für Kindergärten und Schulen, aber auch für Veranstaltung.
Denn genau so ein Veranstaltungsort fehlt eigentlich in Grube, weil das Gasthaus war lange schon nicht mehr bewirtschaftet.
Mhm. Das nach der Wende hat die alte Wirtsfamilie Krauses, sie haben dann haben den Garten noch bestellt und hatten auch landwirtschaftliche Flächen. Aber den Gasthof weiter zu betreiben, das ist nicht gelungen. Es gibt eine ganz schöne Dokumentation von Andreas Dresen, ein Film, heißt auch Krauses Kneipe. Die dokumentiert so die sterbende Trinkkultur des Ostens. Und diese hochgebildeten Philosophen, aber auch zum Teil durch Alkohol gezeichneten Nachbarn sich abends am Tresen versammeln und die Vor- und Nachteile des kommenden Kapitalismus diskutieren. Das fängt so die Atmosphäre ein, die dann nicht geschafft hat, im Westen nochmal neu Fuß zu fassen. Also mit Bockwurst und Bier gab es keine Zukunft und das Dorf hat es nicht geschafft, aus eigener Kraft heraus diesen Ort zu halten als Dorfkulturscheune zum Beispiel.
Jetzt versucht die Bauerei Grube da so ein bisschen was ja wiederzubeleben. Ich glaube, es gab schon Veranstaltungen irgendwie auch so zu Wahlen oder so. Haben Sie was angeboten?
Oh, es gibt viele Veranstaltungen. Die großen Jahresfeste werden auf dem Hof gefeiert. Wahllokal sind wir viele Jahre. Im Advent machen wir den Hof auf für Adventssingen. Ja, fahren mit der Eselkutsche durchs Dorf. Sind immer offen auch für solche an Landwirtschaft angedockte Events wie Sauerkrautstampfen, was vielen fremd ist. Und dann ernten wir den Kohl hier auf dem Acker, fahren den mit der Kutsche auf den Hof und dort wird er eingemacht. Großen Fässern und alle stampfen im Takt.
Da kann ich mir dann vorstellen, dass das Dorf dann doch auch, ich meine, weil ich mir so vorstelle, wie sind Sie im Dorf angekommen als Leute, die da eine solidarische Landwirtschaft aufbauen wollen, in den Gasthof samt Bauernhof ziehen? Mhm. Wie sind Sie angekommen?
Also die ersten Tage haben die Leute ans Hoftor geklopft, haben gesagt, wir wollen ein Bier. Und das, dem sind wir aber nicht gefolgt. Wir haben einfach das Hoftor aufgemacht, dass die Leute nicht mehr klopfen mussten und haben uns vorgestellt, wir sind wirklich ein, obwohl wir so dicht dran sind, ein typisches Dorf. Wenn man nicht drei Generationen Grabsteine auf dem Friedhof hat, gehört man noch nicht dazu.
Insofern und jetzt sind der Niederländer und die Greifswalderin.
Insofern haben wir es schwer. Mhm. Matthias Alte, der ruft voraus, der kommt mit 1000 oder 10.000 Schweinen, na, als Landwirt. Und mit seiner jungen Frau dazu, was die hier will, ne? Keine Ahnung. Und haben zum Glück Freunde im Dorf, die auch Mitglied der solidarischen Landwirtschaft sind oder uns unterstützen. Ohne die würden wir nicht den Mut haben, in einem Dorf als Neulinge einzutauchen. Also gibt es viele Schwierigkeiten. Wenn ich die immer so jeden Tag präsent hätte, dann hätten wir gar nicht die Kraft, weiterzumachen. Oder auch dagegen anzugehen. Also wir haben dann jetzt wieder mit der Bürgermeisterwahl oder auch mit der Landtagswahl davor, gibt es viele Initiativen in den unterschiedlichen Dörfern, die zusammenhalten und sich bestärken in der Offenheit, die wir leben wollen und nicht in dem Abschirmen, sondern in dem Verbindenden. Halt Veranstaltungen, wenn es Waffelnbacken mit den Kindern ist oder Adventssingen.
Und wird das mit dem Dorf. Wird das angenommen, wenn die...
Zum Teil, also es gibt, wir sind geteilt, so wie die, genauso wie die Wahlergebnisse jetzt ein sehr zwiespältiges Panoptikum, ja.
Wie sind die hier ausgefallen?
Grün, eine große Fraktion und AfD auch, also wirklich ein gespaltenes Dorf und es gibt Initiativen, dass die Linde, die hat eine Singebank gekriegt zum Beispiel. Es gab jetzt viele Jahre die Bemühungen, das Dorffest wirklich mit allen Protagonisten, mit dem Anglerverein, mit der Feuerwehr, mit der Kirche und mit den Bauernhöfen, mit uns als Brauerei, gemeinsam zu feiern. Das braucht immer noch wirklich viel Pflege, Fürsorge und gelingt wirklich mühsam. Nichtsdestotrotz, es ist notwendig. Also wir sind ein Dorf, was halt nach der Wende den Konsum, die Schule, den Kindergarten, den Jugendclub, den Rodelberg, die Badestelle, alles verloren hat.
Alles verloren?
Alles verloren. Das ist, gibt es nicht mehr, es ist privatisiert worden, die Flächen. Insofern ist so ein Rollback oder ein Versuch, wirklich das Dorf mit so einer einladenden Geste ja auch zu beschenken oder einzuladen. Ist schwierig, weil das Misstrauen groß ist. Die kommen nicht von hier, was wollen die eigentlich? Und gleichzeitig haben wir aber ein sehr warmherziges Umfeld, ja, die uns in diesem Weg stützen und auch begleiten im Dorf.
Da höre ich, ist viel, viel Kraft nötig, aber es wird auch Kraft rausgezogen. Der andere Teil, wo ich vorhin reingeplatzt bin, als ich hier angekommen bin, ist ja der Lernort. Ich bin ja mitten in eine Schulstunde gekommen. Inzwischen dürfte das Mittagessen oder das Essen auch gekocht sein. Aber ich möchte doch noch mal ein bisschen näher wissen, was ist dieser Lernort? Was macht ihn aus hier? Wer kommt hierher? Welche Schülerinnen und Schüler habe ich da getroffen?
Hier trifft man zum Beispiel Schüler aus der benachbarten Grundschule. Dann kommen hier Schüler aus Werder. Es kommen regelmäßig Kindergartengruppen. Und dann kommen projektweise Gymnasialgruppen, Schülerpraktikanten aus Waldorfschulen, aber auch aus staatlichen Schulen, die zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Mineralogie, zu klimatologischen, aber auch geologischen, botanischen, gesellschaftspolitischen Themen hier eintauchen und in unser Konzept, in unser System teilhaben und daraus Inspiration weiter für ihren Schulbetrieb mitnehmen.
Was lernen die hier? Es geht ja, glaube ich, nicht nur um Landwirtschaft, oder?
Nein, gar nicht. Kosmos Landwirtschaft ist ja die Welt im Kleinen. Ich habe hier gelernt, Sie fragen zwar, was die Kinder lernen, ich sage immer, was ich gelernt habe. Übrigens auch von Klaus Kaul, auch einem Mentor, ein Montessori-Pädagoge, der uns damals im ersten Lehrgang begrüßt hat mit so einer Handbewegung, so eine Hand, die über die Schulter geworfen wird. Lehrplan, könnt ihr erstmal weg damit. Ich als Lehrerin habe gelernt, dass alle lehrplanrelevanten Inhalte im Zuge eines Jahreskreislaufs oder wenn man in drei Jahreszyklen denkt, im Zuge von zwei bis drei Jahreszyklen, alle vorbeikommen. Ob das die Hebelgesetze sind, ob das Prozentrechnung ist beim Kochen, ob das physikalische oder mathematische oder Rechtschreibphänomene sind, wenn sie ihre Förderanträge oder Tagebücher schreiben. Sie lernen, dass sie Dinge können, die relevant sind, dass sie eine gestalterische Kraft haben und eine Handlungskompetenz in sich tragen, die sie hier ja zum Leben erwecken dürfen oder ausprobieren dürfen. Auch mutig sein, Fehler machen und wieder neu anfangen.
Und dann sind diese Stunden auf dem Feld dann quasi ein Projekt, was sich durch ein Schuljahr zieht.
Es gibt unterschiedliche Formate auch. Ich bin zum Beispiel in der, die Schüler aus der Marie-Juchatz-Schule, da gibt aus dem Stundenkontingent fließt eine Deutsch-, eine Mathe-, eine Naturwissenschaftsstunde hier ein. Praxislernen, also auch WAT, Wirtschaft, Arbeit, Technik, sodass die Schule Stundenkontingente so hin und her tauscht, dass praxisrelevantes Lernen ja, im Schulbetrieb seinen Platz haben darf.
Wird das Ganze bewertet am Ende? Gibt es dafür eine Note?
Das hängt davon ab, welche Konzepte die Schulen, mit denen wir kooperieren, fahren. Dadurch, dass wir versuchen, so niedrigschwellig wie möglich auch in die Schulen reinzugehen, tragen wir alles mit und ermöglichen aber auch den Lehrern, hier einen ganz neuen Blick auf ihre Kinder zu haben. Also die Pädagogen sind oft fast erstaunt, was in den Kindern steckt, wenn ihnen Sachen zugetraut werden. So wie heute der eine sich die Chefkochmütze aufgesetzt hat, wo die anderen sagt, das wird doch nichts. Also mal gucken, ob wir gleich Essen auf dem Tisch haben.
Ja. Gucken wir mal, ja, sind wir mal gespannt.
Und wenn man in wissenschaftlichen Kategorien besprechen würde, dann würde man schreiben, diese Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, Unsicherheiten auszuhalten. Das fängt schon beim Wetter an.
Ich wollte gerade sagen, was machen die bei schlechtem Wetter? Heute ist wunderbares Wetter, da ist es schön draußen zu sein.
Auch, das sind die besten Tage. Also dann wird ein Feuer gemacht, dann wird rumgerannt, dann wird sich erwärmt, dann werden große Schneehütten gebaut.
Also ist bei Wind und Wetter hier dann.
Je unwirtlicher, desto besser die Voraussetzung, um wirklich ja, Resilienz zu trainieren. Ja? Dinge, wenn man sich halt vorgenommen hat, man will heute mit den Eseln einmal durchs Dorf spazieren. Und zum Beispiel, die haben sich angefreundet, die Kinder mit einem Rentnerpärchen hier im Dorf und bringen denen immer Kräuter für ihre Tees, weil die Tees trocknen. Und je widriger das Wetter ist, desto besser ist es wirklich für die Willenskraft der Schüler, die herkommen, der Kinder.
Ist es eigentlich schwer, Schulen zur Kooperation zu finden? Wie gehen Sie da vor?
Ach, ich gehe noch nicht so besonders systematisch vor, muss ich zugeben. Wir hoffen, dass wir gefunden werden und wir werden zum Glück gefunden. Es gibt in Deutschland ja verschiedenste Schulentwicklungsbewegungen von Schule im Aufbruch, Lernkulturzeit, Blick über den Zaun. Viele, viele Netzwerke, ne? die Fridays-Bewegung, die Lernlabore, die jetzt entstehen. Das ist ein langer Weg, ne? Aber es gibt eine Bewegung, die, wir wachsen noch nicht exponentiell, aber in vielen Bundesländern, Brandenburg noch nicht, aber es gibt schon viele Vorzeigebundesländer, wo diese Bewegung einschlagen, gehört werden und auch da gute Begleitarbeit leisten können.
Das klingt, auch wenn Sie es so erzählen, eigentlich tatsächlich so, dass ich denke, Sie haben nie bereut, aus dem Klassenzimmer einer Schule ausgebrochen zu sein und diesen Weg zu gehen.
Ja, aus dem Klassenzimmer, vielleicht aus den 20 Quadratmeter Klassenzimmern. Ich sehe das hier als Klassenzimmer auch. Und es ist eine Landschaft, es ist wirklich eine Lernlandschaft. Angedockt mit vielen Menschen, die als Vorbilder oder auch als Unvorbilder den Kindern begegnen. Allein heute begegnen sie 7 verschiedenen Menschen, von jemandem, der kein Deutsch spricht, ja, unser Wufa aus Italien, mit dem sie Englisch sprechen müssen, Matthias als Landwirt, ein Gärtner, Praktikanten, Auszubildende, die unterschiedlichsten Alters, aber auch kulturelle und Hintergründe haben. Und das macht mich glücklich, so eine Lernlandschaft den Kindern anbieten zu können. Gleichzeitig, wenn Sie fragen, ob ich glücklich bin, ausgebrochen zu sein, ich habe eine große Sehnsucht, innerhalb des Schulsystems wieder wirksam zu sein. Und gleichzeitig gibt es so viele Modelle. Ja, es gibt die Draußen-Lernbewegung und ich könnte noch viel mehr aufzählen, was ich vorhin angefangen hatte. Viele, viele Bewegungen, die an vielen, vielen Orten kleine Schritte gehen und den großen Wurf, den erlebe ich hoffentlich noch, ja, dass das wirklich Bildungssystem diese vielen wunderbaren Best-Practice-Formate einfach mal umsetzt.
Einen habe ich jedenfalls heute hier kennengelernt auf der Brauerei oder von der Brauerei Grube, eben den Lernort hier mitten der Felder. Aber wir haben ja auch noch eine Musik. Sie haben sich Gerd Schöne gewünscht.
Gerd Schöne ist für mich ein Musiker, der so generationsübergreifende Nachhaltigkeit wunderbar vorlebt. Also das kann man mit der Landwirtschaft machen, das kann man mit Bildungssystem machen, aber auch mit Musik. Seine Musik ist immer für Kinder und Erwachsene. Also seine Konzerte, immer Familienkonzerte, also er sorgt für seinen eigenen Nachwuchs. Und ich bin mit ihm aufgewachsen, von seinen Kinderliedern angefangen. Ich dachte damals, das wären Kinderlieder, aber es sind eben auch Lieder für Erwachsene. bis hin zu, als in der Vorwendezeit seine Konzerte, denke da zum Beispiel an ein Konzert in der Benzer Kirche auf Usedom, der Benzer Musiksommer, der wichtig war, wo er ein Konzert gegeben hat. Wir saßen auf der Bühne, da war ich, weiß nicht, 12, 13. Also als Jugendliche habe ich diese Musik gehört und jetzt als Erwachsene immer noch. Gerd Schöne tourt jetzt gerade wieder durchs Land. Ich hoffe, dass ich es schaffe, zu einem seiner Konzerte zu gehen. Für mich ein Wegbegleiter, der unbequem ist und extrem geduldig, ausdauernd und fantastische, poetische Musik macht.
Dankeschön, Lene Waschke, dass ich hier sein durfte und den Unterricht stören.
Vielen Dank, Gummistiefel und Neugierde.
Gummistiefel, Neugierde, Gummistiefel sollte vielleicht auch mitbringen. Man kann ja hier zu Besuch sein, Interessierte finden die Brauereigrube auf jeden Fall im Netz, wenn sie ja mal ein bisschen was lernen wollen, wie der Boden wieder gesund werden kann. Dort im Netz übrigens auch alle Gespräche von uns in der ARD Audiothek oder in der Radio 3 App. Und zum Schluss also jetzt die Musik und ich wünsche viel Spaß dabei. Ich bin Katrin Heise.
Weißt du, wie viel Mücklein spielen in den Sonnengluten? Wie viel Fischlein sich auch kühlen in den Meeresfluten? Sangen wir als Kinder, Gott der Herr hat sie gezählt. Nun sind wir erwachsen und erschrecken, was da fehlt.